die Geschichte braucht auch ein sattes Ende. Und es darf nicht auströpfeln, bis es nur noch lauwarm irgendwo vor sich hin sickert, sondern es darf auch kraftvoll enden.
Hi und willkommen beim Lektorats-Podcast. Ich bin Xenia Bucherer von Equal Rights Lektorat und habe heute Lilly B. Wilms zu Gast, Autorin von diversen Queer Romance und Romance Romanen. Mit divers meine ich alle Formen des Wortes. Unter anderem gehören zu den Romanen Pirouette à la Wow, ich habe es noch nie laut ausgesprochen.
Ich höre ja auch gerade.
Pirouette à la
Arizona. So lasse ich dir, das so macht, wie du willst.
Also wir haben Englisch, wir haben Deutsch und wir haben Französisch im Titel. Das ist schon
das
schwierig.
Ist, was? Wer hat den Titel A ausgesucht? B, was hast du mir dabei gedacht?
Ja. Aber das Ding ist, im Kopf kann man es lesen. Aber
im Kopf macht es total Sinn.
Ja. Also, Pirouette à la Arizona, Weihnachten à la Arizona und 5 Dates bis Weihnachten. Ihr merkt schon, es wird heute weihnachtlich. Mal sehen, ob der Inhalt auch weihnachtlich wird. Wir haben jetzt, wo wir es aufnehmen, Ende November. Und außerdem ist Lilly heute live zu Gast bei mir in meinem Arbeitszimmer, beziehungsweise super professionellem Podcast-Studio natürlich. Hi Lilly, so schön, dass du persönlich da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast und in deine Wohnung. Ist eine große Ehre. Ich freue mich sehr, dich endlich mal persönlich kennenzulernen.
Ja, same. Wir sehen uns nämlich tatsächlich jetzt heute zum ersten Mal.
Zum allerersten Mal.
Ja, obwohl wir vor 3,5 Jahren.
Ja. Ja,
angefangen haben zusammen zu arbeiten.
Ja, gehört haben wir uns schon. Gelesen auch?
Ja, genau, stimmt, gehört haben wir uns schon. Magst du dich einmal vorstellen?
Ich bin Lilly B. Wilms. Ich wohne im Süden von München mit meiner Familie. Ich schreibe und lese wirklich für mein Leben gern und schreibe tatsächlich das, was ich auch lese. Und ja, bin Hybridautorin, veröffentliche teilweise im Verlag, teilweise im Self-Publishing und gehe allerdings einer beruflichen Haupttätigkeit nach, die eigentlich den Großteil meines Alltags einnimmt. Und das Schreiben ist tatsächlich eine Nebentätigkeit.
Was machst du eigentlich sonst noch so neben dem Schreiben? Hast du noch Hobbys?
Also ich gehe wahnsinnig gern raus in den Wald. Tatsächlich ist es ein Hobby. Ich weiß es nicht. Also
ich denke schon, so wenig Zeit, wie man dafür immer hat, ist das ein Hobby. Ja.
Theoretisch würde ich wahnsinnig gern viel mehr Sport machen. Ich mache auch total gern Yoga. Meine Schwester ist Yoga-Lehrerin.
Ach, cool.
Ich komme viel zu selten dazu. Meine Yoga-Einheiten sind meine Waldspaziergänge. Im Moment.
Ja, also Lilly und ich haben an einem Gesamtlektorat zusammengearbeitet. Das war unsere erste Arbeit an Pirouette à la Arizona. Und sie hat danach Sensitivity Reading bei mir wahrgenommen für 5 Dates bis Weihnachten. Und tatsächlich bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Bei Weihnachten à la Arizona war das ein Sensitivity Reading oder war das einfach eine Abstimmung quasi?
Das war ein Sensitivity Reading. Also es war tatsächlich, wir haben da relativ eng dann auch zusammengearbeitet mit der Thematik.
Genau,
dann.
Deswegen.
Aber doch, war ein Sensitivity Reading.
Ja, also sehr spannend, weil Lilly sie ist immer noch meine erste Kundin. Ja, also ja, du warst und bist meine erste Kundin.
Und wird's immer bleiben.
Ja. Also wir haben ja an 3 Büchern gearbeitet und wir werden hauptsächlich über 2 sprechen, aber das dritte wird auch zwischendurch erwähnt werden. Und ich fasse jetzt die Handlung einfach nur ganz kurz zusammen, anstatt die Klappentexte vorzulesen, damit es nicht ganz so lang wird. Bei In Pirouette à la Arizona. Die professionelle Balletttänzerin Elish braucht nach einem Auftritt Ablenkung von einer wichtigen Entscheidung über ihren weiteren Lebensweg. Caden, ein Musiker, den alle zu kennen scheinen außer Elish, ist dafür genau der Richtige. Am Tag nach ihrem One-Night-Stand wirft Caden ihr vor, ein Groupie zu sein, worauf Elish entrüstet verschwindet. Ein halbes Jahr später begegnen sie sich wieder und Elish ist schwanger. Was Caden nicht weiß, sie ist Leihmutter von ihrem Bruder Kieran und seinem Mann Henry. Und zu 5 Dates bis Weihnachten. Rufus' Herz wurde gebrochen und er scheint weit entfernt davon zu sein, dieses zu flicken. Als er aber den bezaubernden Anthony kennenlernt, bietet er ihm nicht mehr als 5 Dates an. Nur beschäftigen ihn diese mehr, als er dachte. Genauso wie sein Ex, der plötzlich wieder in sein Leben tritt. Und Weihnachten à la Arizona. Nach dem Outing vor ihrer konservativen Familie erhofft sich Daisy von ihrem Cousin Caden Unterstützung. Um ihn in der Stadt Lantown ausfindig zu machen, bittet sie die Ladenbesitzerin Yoki um Hilfe. Während diese sich zu Daisy schnell hingezogen fühlt, traut sie ihr aber nicht. Yoki hat genug Probleme. Muss Daisy Weihnachten alleine verbringen? Das wird wahrscheinlich einige Menschen interessieren, wenn sie den Titel lesen. Und zwar findet man ja auf deinem Buch auch den Untertitel Rainbow Romance USA. In jedem Buch geht es aber um unterschiedliche Charaktere. Es ist also keine richtige Reihenbezeichnung, oder? Also ist es eine Reihe? Kann man die Bücher unabhängig voneinander lesen?
Genau, man kann die Bücher unabhängig voneinander lesen. Ich weiß tatsächlich nie wirklich, was der richtige Terminus ist, Reihe oder Serie. Also wie dem auch sei, in jedem Fall kann man alle drei Bücher völlig unabhängig voneinander lesen. Sie beschäftigen sich mit den Liebesgeschichten der jeweiligen zwei ProtagonistInnen und Charaktere tauchen zwar immer wieder auf oder erscheinen zum ersten Mal in dem einen Buch, haben dann im nächsten Buch ihre Geschichte. Man trifft alte Charaktere wieder in dem Folgeband zum Beispiel. Allerdings werden keine Informationen vorausgesetzt. Man muss kein Buch gelesen haben, um in der Geschichte des jeweiligen Buches, das man für sich auswählt, zurechtzukommen. Genau, Pirouette à la Arizona hat tatsächlich ein heterosexuelles Pärchen, eine heterosexuelle Liebesgeschichte. Im Kern 5 Dates bis Weihnachten ist eine MM-Romance und Weihnachten à la Arizona ist eine Sapphic-Romance.
Du hattest ja eben auch schon erwähnt, dass Kieran und Henry, für den Elish in dem Band Pirouette à la Arizona Leihmutter ist, auch in einem Band vorkommen. Und
genau, das ist die Reihe davor. Also die Reihe, über die wir heute sprechen, ist Rainbow Romance USA. Und die Vorgängerreihe war quasi Rainbow Romance-Reihe, hieß sie nur. Das waren meine allerersten drei Bücher. Und Elish ist die Schwester von Kieran aus Geborgenheit sucht Reisepartner, dem dritten Band in dieser Reihe. Also wenn man die Reihe so verstehen mag, dass auch da jedes Buch separat gelesen werden kann. Und genau. Elish hat sich dann allerdings nicht in diese Reihe eingereiht, sondern die hat ihre eigene Reihe eröffnet und hatte ihren Platz beansprucht. Völlig zu Recht.
Sehr schön. Das ist ja auch so ein bisschen so Easter Egg-mäßig, dass man sich dann quasi durch deine Romane bewegt, ne?
Definitiv. Ich mag das auch total gern. Auch für mich. Ich bin nicht so der große Fan davon, jetzt noch eine Nachfolgegeschichte tatsächlich zu schreiben. Wie geht's weiter? Vielleicht noch irgendeine Trennung in einem zweiten Band oder so. Das liegt mir persönlich nicht so. Ich mag es wahnsinnig gern, wenn ich die Geschichten als Nebenstränge dann in weiteren Büchern fortführen kann. Und dann beruhigt mich dann, wenn ich noch ein bisschen was schreiben kann, wie es weitergeht mit dem Paar. Aber weiter darüber hinaus passiert da nichts.
Hast du denn generell schon Reihen geschrieben, die quasi klassisch sind, also die aufeinander aufbauen?
Nee. Okay. Nee. Ich kann es mir auch ganz, ganz schwer vorstellen. Also ich glaube, das braucht auch eine hohe Konzentration, eine sehr hohe Disziplin, starke Disziplin. Und im Moment bin ich sehr froh, wenn ein Buch abgeschlossen ist. Mm. Das bringt mir sehr viel Ruhe und Befriedigung, wenn es tatsächlich zu Ende ist. Und ich lese es auch nicht sonderlich gern. Tatsächlich jetzt gerade im Moment höre ich einen Vierteiler, bei dem jeder 15 Hörbuchstunden hat. Und ich bin komplett begeistert. Und deshalb habe ich gerade so gezögert, weil ich es mir bisher für mich überhaupt nicht vorstellen konnte.
Bisher.
Aber jetzt tauche ich da so ein bisschen, da tauche ich nicht ein. Ich tippe mein Zeh gerade so in diese Gefilde.
Ich habe früher immer sehr viele Reihen gelesen, aber inzwischen halt auch nicht mehr. Mhm. Was, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass ich froh bin, wenn ich mal in der Freizeit zum Lesen komme.
Ja.
Und wenn ich dann ein Buch am Stück schaffe,
ja,
dann bin ich schon sehr stolz auf mich.
Ja. Ja.
Also wenn ich dann halt irgendwie mit 3 Büchern oder 2 Büchern pro Woche arbeite, dann ist es irgendwann manchmal dann doch so ein bisschen, ha, jetzt reicht's vielleicht auch mal. Also.
Ja, ich kenne das Gefühl, ja. Zu gut, zu gut.
Ja, aber jetzt in letzter Zeit bekomme ich irgendwie wieder Bock auf Reihen.
Also, das ist auch interessant.
Ja, also ich finde es tatsächlich irgendwie ganz schön, wenn sich dann irgendwie so die Welten mit der Zeit aufbauen, dass man dann, wenn man dann wiederkommt, dass das wie so nach Hause kommen ist.
Mhm.
Aber das ist das ja auch bei deinen Reihen, finde ich. Also die Bücher, die ich gelesen habe, mit denen ich gearbeitet habe, allein schon durch die Charaktere. Weil Charaktere sind ja auch in der echten Welt, also Menschen, sind ja auch in der echten Welt das wahre Zuhause.
Ja, ich glaube, es ist so eine Light-Version von diesen wirklich aufeinander aufbauenden Büchern.
Du hast es schon angesprochen tatsächlich. Auf deinen Büchern, ich habe die auch hier im Regal und jetzt auch das dritte, was du mir netterweise heute mitgebracht hast. Auf allen Büchern ist ja auch die Regenbogenflagge. Ist das ein durchgängiges Thema in deinen Büchern?
Das ist tatsächlich so. Also alle meine Bücher haben queere Themen. Also im engeren Sinn oder im weiteren Sinn. Angefangen von bisexuellen Charakteren, die in Hetero-Beziehungen sind, wobei ich das Buch überarbeiten muss, aber das ist ein anderes Thema. Oder klassischen Sapphic Romance oder Gay Romance, MM Romance, aber auch Pirouette à la Arizona zum Beispiel. Das ist jetzt das einzige Buch, das ich habe mit einem Hetero-Paar. Allerdings hat das für mein Empfinden auch sehr relevante queere Themen, Allyship und Leihmutterschaft. Und ich wollte ganz bewusst diese Themen aus der Sicht eines Heteropaars beschreiben und nicht aus der Sicht eines queeren Paares. Also es sind Liebesgeschichten, aber die Themen, um die es geht, sind immer queerer Natur.
Als ich das Buch über Elish gelesen habe, da habe ich tatsächlich nicht erwartet, dass die Themen gar nicht so, was man ja oft sagt, Casual Diversity mäßig vorkommen, sondern sie stehen im Vordergrund. Also sie sind ein Teil der Geschichte und gehören eben zu der Entwicklung der Charaktere. Und das fand ich irgendwie so schön.
Ich finde es ganz interessant, dass du jetzt den Begriff Casual Diversity ansprichst. Ich bin da gerade dabei, mir die Definition tatsächlich jetzt, weil ich es anscheinend anders verstehe, als andere Leute es.
Gibt es da eine Definition?
Weiß ich nicht. Also jeder versteht es anscheinend auch ein bisschen anders.
Ich denke,
ich war
auch
ein bisschen schockiert, was ich gelesen habe teilweise, weil das von meiner Definition so abgewichen ist, wo ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt mit Casual Queerness Werbung mache, könnte das auch negativ verstanden werden jetzt zum Beispiel. Habe ich dich jetzt auch so richtig verstanden, dass es eher so ein bisschen negativ
sieht? Nö, ich sehe es eigentlich gar nicht negativ. Also ich bin so ziemlich für alle möglichen Formen von Diversity recht offen, weil ich mir denke, solange man etwas sensibel beschreibt, kann alles eigentlich sehr schön sein. Also selbst wenn es die casualste Form ist und Charaktere nur vorkommen, solange sie nicht klischeehaft beschrieben werden.
Ja, ja. Nee, aber wie gesagt, genau. Nee, es war mir eigentlich gerade in dem Buch sehr wichtig, in den Vordergrund zu stellen. Einfach auch. Also ich habe es immer noch nicht abschließend, glaube ich, ist es auch zu weit. Also die Meinungen des weiten Internets sind da zu weit, zu vielfältig. Aber sind immer sehr interessante Aspekte, die ich jetzt so in meinem Kopf noch so zusammenstellen muss.
Ja, ja. Also ich finde aber auch, man muss nicht unbedingt immer eine komplett fertige Meinung haben und irgendwie die eine oder die andere. Ich finde, das kommt viel zu oft vor im Internet, dass man sich irgendwie einschießt auf eine Meinung und die dann durchgezogen werden muss.
Ja.
Das weckt auch meiner Meinung nach sehr viele Missverständnisse und wo Leute viel aneinander anecken, wo es eigentlich gar nicht sein muss.
Genau, das hatte ich dann auch das Gefühl, wo ich dachte, reden wir vom selben? Ich glaube, wir reden vom selben. Also es ist ganz interessant.
Ja. Mm. Jetzt zu einem Punkt, wo wir beide unser Gedächtnis jetzt ein bisschen herausfordern müssen. Erinnerst du dich noch, wie du mich gefunden hast und warum du mich angeschrieben hast?
Ich weiß, dass ich dir auf Instagram gefolgt bin. Wie es dazu kam, da bin ich mir tatsächlich nicht mehr so ganz sicher. Ich bin mir aber sicher, du hast auch einen Blog, dass ich nicht den Blog zuerst gefunden habe, sondern es war andersrum. Ich habe über Instagram einen Blogartikel von dir gelesen und überhaupt deine Beiträge auf Instagram und den Blogartikel zu den Liebesgeschichten. Ich habe mich da oder in dem, was ich schreiben will, einfach so wiedergesehen und bin ja online auf der Suche. Wie war das? Confirmation Bias, nur die Informationen zu finden, die ich hören will. Bin da gut bei dir gelandet.
Das ist schön.
Tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt, ich hatte da 5 Bücher, glaube ich, geschrieben gehabt. Meine erste Reihe, ein Verlagsbuch und noch eine Kurzgeschichte und hatte da mit meiner ersten Lektorin sehr eng zusammengearbeitet. Zufällig, also ich habe angefangen als Self-Publisherin, zufällig war sie dann auch meine Lektorin im Verlag. Mhm. Und nach 5 Büchern meinte sie dann, ich soll mir das wirklich mal überlegen, mir eine andere Lektorin zu suchen. Nicht, weil wir uns nicht mehr verstanden haben. Wir, Julia Svea Lundberg und ich, wir schreiben jetzt auch miteinander, wir verstehen uns nach wie vor wunderbar. Sondern sie meinte so nach 5 Büchern, wir kommen auch so ein bisschen in den Trott. Sie weiß, wie ich schreibe. Sie hat auch ihre Spezialitäten beim Lektorieren. Es sind so die Sachen. Und einfach um mehr Reibung, mehr Widerstand für mich zu generieren, damit ich im Schreiben weiterkomme, soll ich mal gucken, ob ich nicht dass ich auch mit einer anderen Lektorin zusammenarbeite. Und dann war das viel das zeitlich so mit deiner Ankündigung, dass du dich als Lektorin selbstständig machst, zusammen. Und ich dachte, wunderbar. Und dann dachte ich, ich muss schnell zuschnappen, weil ich will die Bücher ja an Weihnachten veröffentlichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Monat es war, dass ich dich angefragt hatte.
Ach, das war noch recht früh. Es war April oder so.
Ja. Also, aber ich dachte, nee, also dann machen wir das am besten gleich. Und hatte die so ein bisschen aufgeteilt. Julia hat auch die 5 Dates lektoriert. Du hast die Elish lektoriert. Mhm. Und Sensitivity Reading hast du aber durchgehend gemacht. Und das war eigentlich dann auch eines der wichtigsten Punkte, weil ich wusste, ich brauche für 5 Dates und für Weihnachten aller Arizona, brauche ich zwingend ein Sensitivity Reading. Und dass du beides gleichzeitig anbietest, war für mich also das Geschenk schlechthin. Und ich war sehr froh, dass du mich und meine 3 Bücher aufgenommen hast.
Ja, ich habe mich total gefreut. Also wie gesagt, du warst meine erste Kundin, bist immer noch meine erste Kundin, wie wir geklärt haben. Ja, und ich hatte damals tatsächlich noch nicht so viel Ahnung, was für Projekte noch so kommen würden. Mhm. Und konnte deshalb noch nicht so einschätzen, wie verwöhnt ich jetzt gleich mit dir war. Und ich war sehr verwöhnt mit dir. Also die wirklich? Charakterarbeit ist ja bei dir immer sehr intensiv. Mhm. Komme ich später auch nochmal drauf. Aber das habe ich dann halt auch im Nachgang dann nochmal gemerkt. So ja, das war schon ein ziemlich geiler Anfang für mich.
Ja, also für mich war es, also komme sicher noch öfter mal dazu, wirklich so bereichernd. Also ich zehre immer noch davon. Also
das ist. Oh, das freut
und
mich.
Ich habe es ja schon angedeutet, das, was kommt in der einen oder anderen Form. Ja, also ich hoffe doch, dass bald wieder eine Zusammenarbeit klappt.
Das wäre schön. Ganz kurz tatsächlich auch noch einmal zum Sensitivity Reading. Das ist tatsächlich etwas, was ich gar nicht anders machen kann. Also Sensitivity Reading zu trennen von Inhaltslektorat kann ich nicht. Also ich kann Sensitivity Reading nur machen, aber ich kann kein Inhaltslektorat ohne Sensitivity Reading machen, weil ich finde, das hängt so sehr zusammen.
Das ist mir bei Pirouette à la Arizona dann auch aufgefallen. Das war, also das wusste ich nicht, dass es passieren würde, aber es passierte ja dann. Und ja, also so wie du es beschreibst, genauso hat sich's dann in deinen Anmerkungen wiedergefunden. Ne?
Ja, es ist, es sind ja halt eben viele Sachen, die dann eben um die Charaktere gehen. Und wenn da dann was verändert wird, dann verändert das eventuell die Charakterentwicklung. Und insofern, hing es dann auch sehr stark zusammen. Also gerade auch, weil deine Themen aber auch natürlich, wie wir schon gesagt haben, im Fokus stehen, nicht irgendwie casual sind oder so oder beiläufig sind. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Fall, der sich dann von Buch zu Buch unterscheidet. Hattest du eigentlich vorher schon einmal ein Sensitivity Reading gemacht oder danach?
Genau, ich hatte, wie gesagt, hatte 5 Veröffentlichungen, als ich zu dir kam und eine Weihnachtsgeschichte mit einem Trans-Protagonisten, einem Transmann und dafür hatte ich mein erstes Sensitivity Reading und ich habe auch dort die Zusammenarbeit als so wertvoll empfunden und fand auch, also ich habe gerade nach den ganzen Sensitivity Readings größten Respekt davor, das zu machen. Also wenn es jemand macht, derjenige, der das Sensitivity Reading macht, weil ich glaube, es ist wahnsinnig anstrengend für den, der die Texte auch durchgeht. Für mich ist es wahnsinnig bereichernd, aber natürlich, Lektorat ist auch Arbeit, das ist völlig klar. Aber ich glaube auch die mentale Arbeit, die im Sensitivity Reading steckt, die ist nicht zu verachten. Und aus meiner Rainbow Romance USA-Reihe ist ja auch ein non-binärer Charakter, Joe, entstanden. Zu Joe ist auch ein Buch geplant, allerdings habe ich da tatsächlich noch keinen Sensitivity Reader gefunden und der liegt jetzt mit 10.000 Wörtern so ein bisschen auf Eis, weil ich tatsächlich ja damals nicht fündig wurde. Ich habe jetzt, glaube ich, jemanden und jetzt muss ich zeitlich planen, dass Joe auch noch ein entsprechendes Buch erhält. Genau.
Ich drücke die Daumen.
Dankeschön. Also non-binärer Charakter, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, das frei aus der Hand zu schreiben, ohne dass eine Person sich das anschaut, die mit dem Thema vertraut ist.
Wie viele Bücher hast du da inzwischen geschrieben?
Das weiß ich leider gerade, weil das wollte das Finanzamt von mir auch wissen diese Woche. Deshalb bin ich mir des Umstands, wie viele Bücher ich veröffentlicht habe, durchaus bewusst gerade im Moment. Also ich habe 18 eigene Veröffentlichungen und 2 Kurzgeschichten in Anthologien, die ich veröffentlicht habe. Von den 18 Veröffentlichungen ist eines eine Novelle, 3 sind Kurzgeschichten und dann müssten 14 Romane überbleiben.
Krass. Okay, da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Und zwar, wie sieht dein Schreibprozess aus? Also wie schaffst du es, so viele Bücher zu schreiben? Was inspiriert dich? Und schreibst du drauf los oder plottest du? Wie machst du das? Weil du hast ja noch einen Job, oder?
Ich habe noch einen Job.
Einen sehr fordernden Job.
Ja. Jetzt wollte das Finanzamt auch wissen. Es ist tatsächlich so, also ich arbeite nicht Vollzeit. Die Zeit, die ich zur freien Verfügung, also die ich nicht in meinem Hauptjob bin, die nutze ich fast, wenn ich nicht gerade im Wald bin, sehr intensiv. Also ich muss sagen, was ein bisschen leidet, ist mein Lesen, weil ich tatsächlich abends jetzt auch schreibe. Früher habe ich noch 2 bis 3 Stunden gelesen, wären halt dann nochmal 2 Schreibstunden. Ich muss kurz sammeln, es waren viele Fragen jetzt. Was inspiriert mich? Es ist unterschiedlich. Es sind meistens Themen, die irgendwo aufploppen und die mich dann nicht mehr in Ruhe lassen. Sei es eine Bemerkung in einem Interview, also den Roman, den ich Ende Januar veröffentlichen werde, zum Beispiel das Thema des einen Protagonisten, habe ich in einem Interview von einer Person des öffentlichen Lebens eine Aussage gelesen, die mich nicht loslässt. Und die Person meinte, das Outing den Eltern gegenüber war okay, sie werden es nie wirklich akzeptieren, aber die Person wurde nicht enterbt, verstoßen. Mehr kann die Person nicht erwarten. Und mich lässt dieser Gedanke nicht los, wie Eltern mit so einer Beziehung zum Kind zufrieden sein können. Hm. Und das hat dann gar nichts mehr mit dem Interview oder sonst irgendwas zu tun, aber dieser Gedanke setzt sich so fest. Und also das ist eben der eine Weg, dass sich ein Thema bei mir anschleicht und dann wird das Thema mit einer Person besetzt. Mhm. Oder es ist andersrum, wie jetzt bei Elish zum Beispiel. Die war eine Nebenfigur in Geborgenheit sucht Reisepartner. Und in dieser Nebenrolle, die sie dort hatte, wurde sie als Person immer größer. Und ja, sie hatte aber noch kein Thema. Mhm. Und Das ist unterschiedlich. Also manchmal ist die Person zuerst da und das Thema kommt dann dazu oder das Thema ist zuerst und dann kommt die Person. Ich dotte und das ist auch das, was wahrscheinlich am längsten dauert. Also was heißt am längsten dauert? Bis ich anfange, eine Geschichte zu schreiben, vergeht ein halbes bis ein ganzes Jahr. Also ich denke immer, nicht immer, also über einen sehr, sehr langen Zeitraum über die Geschichten nach. Die fügen sich dann relativ langsam, glaube ich. Mhm. Also für mich ist es unvorstellbar. Ich finde es total interessant, wenn sich jemand hinsetzt. Penzer sagt man nicht mehr. Es gibt
echt?
Ja, ich habe es jetzt, weil es so abfällig ist. Wie dem auch sei, freischreibend. Ich weiß es jetzt nicht. Also das ist für mich undenkbar, weil ich so lange über meine Personen, über meine Themen nachdenken muss, bis ich überhaupt anfange, dass es für mich unvorstellbar ist, dass ich sage, die Inspiration kommt beim Schreiben. Mhm. Ich plotte, fange im Notizbuch an, fange ich zu plotten an, dann mache ich eine Gliederung. Irgendwann setze ich mich am Computer, mache meine Gliederung, mache eine Kapitelplanung. Und bis ich dann zu schreiben anfange, kann es bis zu einem Jahr dauern im Prinzip. Und wenn ich dann mal so weit bin, dann geht es relativ schnell. Aber da ist gedanklich relativ viel vorher passiert.
Also das heißt, du plottest dann auch wirklich bis zum Ende? Also jedes einzelne Kapitel ist dann ausgeplant, quasi bis zum Schluss?
Ja, allerdings, genau das wollte ich nämlich gerade sagen, da hatte ich den Faden gerade verloren. Ich plotte es und dann schmeiße ich es um.
Das okay, ist nämlich ja. schon interessant. Das ist nämlich meine Frage, weil das passiert ja so oft, dass das passiert, Charaktere
genau.
sich selbst entwickeln quasi
und,
fast.
Genau, und wo ich mir dann denke, jetzt habe ich ein Jahr über dich nachgedacht mhm. und weiß genau, was passiert. Und dann biegen wir jetzt halt aber in Kapitel 11 doch wo ganz woanders ab irgendwie. Mhm. Und das passiert regelhaft und das stört mich aber auch nicht im Schreiben. Also das ist dann nichts. Ich glaube, wenn ich mal meine Punkte habe, an denen ich mich theoretisch entlanghangeln kann, bin ich geistig dann auch so frei, dass es nicht schlimm ist, wenn sich's anders entwickelt. Mhm. Auch wenn sich's vielleicht widersprüchlich gerade anhört.
Nee, finde ich gar nicht. Also ich finde, das ist, als ich noch Filme gemacht habe, da habe ich eine bestimmte Einstellung gehabt. Und zwar so genau planen und so intensiv planen, damit ich die Freiheit habe, wenn Probleme aufkommen, darauf reagieren zu können in meinem Kopf.
Das trifft es ziemlich genau.
Ja. ja. Also, ja. und das war halt immer recht effektiv. Also.
Ja, doch. Empfinde ich auch so.
Ja, weil da musste ich nicht darüber nachdenken, von wegen spontan irgendwie zu reagieren auf etwas, was vorher nicht richtig gut geplant war, sondern ich konnte spontan auf echte Probleme quasi reagieren.
Mhm. Ja, und, doch. Das ja. stimmt, genau.
Da du meine erste Kundin warst, habe ich auch vorhin schon hervorgehoben, dass mir gar nicht so richtig aufgefallen war, wie intensiv wirklich deine Charaktere sind, so im Vergleich, dass die absolut glaubhaft sind und dass du wirklich intensiv an deinen Charakteren arbeitest und ihnen dann auch die Freiheit lässt, sich dann eben dann auch mal selbst zu entwickeln, dass alle deine Charaktere auch Flaws haben, also Das ist wirklich der Knackpunkt, der nicht so oft vorkommt, dass wirklich nicht von Anfang an perfekte Charaktere dann dass die Geschichte beginnen, sondern wirklich Charaktere da sind, die ihre Flaws haben und dadurch menschlich erscheinen und ihre Unvollkommenheiten haben. Und ja, da hatte ich auch immer das Gefühl, die dramaturgische Frage, also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, die gibt es auch noch und auch zu den Flaws. Wer bin ich wirklich? Das ist auch etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das durchgängig in deinen Romanen da ist, diese Frage, und behandelt wird von den Charakteren, von allen Charakteren. Also ich habe jetzt nicht alle deine Romane gelesen, aber alle, mit denen ich gearbeitet habe, da war das so. Deswegen ist meine Frage, wie erschaffst du deine Charaktere? Wie schaffst du das?
Anknüpfend an das, was ich gesagt habe, dass die schon ziemlich lang in meinem Kopf sind, aber nicht nur im Kopf, sondern wenn wir jetzt Ilish zum Beispiel nehmen und das Thema Leihmutterschaft. Ich habe ziemlich viel recherchiert. Ich habe ziemlich viel gelesen in verschiedenen Foren, angefangen von Leihmutter-Websites einfach und Erfahrungsberichte. Und immer mit dem Hintergedanken, wo steht diese Information? Wer gibt diese Information? Wem hilft diese Information jetzt? Dann bin ich in andere Foren gegangen, wo es andere Erfahrungsberichte gab und haben mir Prozesse angeschaut, wie suchen Menschen ihre Leihmütter, warum werden Menschen Leihmütter, und Podcasts habe ich auch viel dazu angehört. Ich höre sehr gern Podcasts.
Das trifft sich ja gut. Ja.
Und tatsächlich war bei Eilish zum Beispiel, habe ich eine Cambridge-Studie mir rausgesucht. Mhm. Und da ging's, über die bin ich irgendwann zufällig gestolpert. Das ist auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, heute, diese Woche recherchiere ich. Also überhaupt nicht, sondern es ist eher so Zufall. Das mag auch am Algorithmus dann liegen. Irgendwas wird einem dann immer wieder eingespielt.
Ja, und, stimmt. Ja.
Und da wird es immer so ein bisschen mehr. Und diese Studie zum Beispiel fand ich total faszinierend, die sich mit Motivation für Leihmutterschaft, also aus Sicht der Leihmutter beschäftigt hat, und Reue. Also ob es Reue bei den Leihmüttern gibt. Und ich fand die Ergebnisse daraus absolut faszinierend. Bei den Leihmüttern nach dieser Cambridge-Studie. Ich will damit nicht verallgemeinern und ich weiß, dass es zu jeder Studie Genstudien gibt und ich habe die Studie sicher nicht als Wissenschaftlerin ausgewertet, sondern ich habe sie mit meinem Blick, weil ich einen Liebesroman schreiben wollte, ausgewertet. Und was für mich allerdings an dieser Studie total interessant war, dass je höher die altruistische Motivation der Leihmutter war, je weniger Geld sie gekriegt hat und je höher ihr Interesse war, zum Beispiel jemandem zu helfen, der selber keine Kinder kriegen kann, aus einem allgemeinen Interesse heraus oder einem persönlichen Interesse. Wenn eine Frau sagt, meine Schwester hat keinen Uterus mehr oder was auch immer und wünscht sich ein Kind. Und noch ein Punkt, wenn die weiter in Kontakt mit den Kindern standen, das war die Gruppe, die quasi in dieser Studiengruppe keine einzige Frau hatten, die ihr die Reue gezeigt hat. Mhm. Die Reue wurde größer, je weniger altruistisch und je mehr Geld bezahlt wurde.
Aha.
Und das Entscheidende war wirklich, und damit will ich niemandem einen Vorwurf machen, sondern ich glaube, der Gedanke ist auch der Selbstschutz, dass ich sage, ich habe keinen Kontakt mehr, weil sonst ist es vielleicht zu schwer für mich. Diejenigen, die keinen Kontakt zu den Kindern hatten, hatten es am schwierigsten und haben immer gesagt, stellen sich immer wieder die Frage, was richtig oder dies oder jenes. Wie gesagt, das ist keine Auswertung der Studie, ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern ich ziehe mir nur raus, was ich für meinen Roman brauchen kann. Und da hat dieses Ergebnis aus dieser Studie super für meine Figur funktioniert. Und ich konnte, so wie ich Eilish anlegen wollte oder diese ganzen Mosaiksteinchen, die ich so gefunden habe über Frauen, denen es gut ging mit der Leihmutterschaft, also mit dem Umstand, dass sie Leihmutter sind, konnte ich in ihr wirklich reinen Gewissens, hört sich jetzt so hochtrabend an, guten Gewissens, einfach verarbeiten und konnte ihr genau diese Argumente an die Hand geben. Was ich nicht gemacht habe und was ich grundsätzlich nicht mache, ich habe es vor kurzem tatsächlich wieder gemacht, es hat mir wieder kein Ergebnis gebracht, speziell jemanden anzuschreiben. Und zu sagen, kann ich, also dich speziell nochmal fragen. Für mich habe ich festgestellt, ich weiß, viele machen das und können damit super arbeiten, diese individuellen Erfahrungen einer speziellen Person helfen mir teilweise nicht ganz so gut weiter, sondern ich versuche eher immer, mir ein breiteres Bild zu machen, das aus vielen verschiedenen, und gerade wenn sowas so ein bisschen dahingesagt ins Internet ist, hat es oft mehr für mich, was ich verwerten kann, als wenn ich sage, ich frage jetzt jemanden, den ich vielleicht sogar kenne. Und ich sage, ich weiß nicht, mit welcher Motivation, ohne dass ich was unterstellen will. Ich sage, wir kennen uns oder wir kennen betroffene Personen. Ich möchte, bringt mir wahrscheinlich nicht so viel, also diese Einzelmeinung, sondern ich versuche eher so ein breiteres Bild. Und aus dieser Masse entwickelt meine Protagonistin ein bestimmtes Gefühl, also so einen gemeinsamen Nenner aus allen Quellen, die ich mir so angeschaut habe.
Ja, das kann ich aber nachvollziehen, dass das nicht ganz so hilft, da wirklich nur eine Meinung dann quasi zu haben, weil es halt auch einfach dir eine krasse Vorgabe gibt, ne? Und
eine Vorgabe, ja.
Und du hast ja schon deinen Charakter, der entsteht ja schon in deinem Kopf. und nimmt Form an. Und dann, wenn dann halt eine Person kommt und dir dann im Grunde was ganz anderes erzählt, dann passt das einfach nicht mehr zusammen.
Genau. Genau.
Also deswegen verstehe ich schon gut. Es ist ja wahrscheinlich für andere Leute einfach eine andere Form von Arbeit, die dann damit arbeiten, mehr biografisch.
Ah ja, das kann sein. Mhm. Genau. Ohne dass man individuelle Erfahrungen damit schmälern will. Aber das ist es eben. Und wenn es so individuell auf jemanden zutrifft, passt es zu meiner, ja, fiktiven Figur vielleicht gar nicht.
Genau, ja. Und entsprechend halt auch deine Gesamtstory, die dann sich dann ja auch verändern würde, je nachdem.
Genau, genau. Bei der ich geschrieben habe, weil ich gesagt habe, ich finde es so faszinierend, wie diesen Charakter geschrieben hat, weil ich jemanden kenne, der dieselbe Erkrankung hat. Ich finde es unglaublich. Und sie hat gesagt, ja, sie hat eine Person befragt und hat es dann quasi so wiedergegeben.
Okay,
ja. Und da dachte ich, ach, das ist ja interessant. Also, das kann sich ja auch so funktionieren. Mhm. Ich weiß nicht, wieso das bei mir nie klappt. Also, ich finde das fast eher. Weil ich es dann wahrscheinlich also der anderen Person recht machen will.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Aber wenn ich es jetzt schreibe, funktioniert meine Story nicht mehr. Mhm. Ich will dich aber nicht enttäuschen,
genau,
dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht, Zeit genommen und die Mühe gemacht.
Ja, setz dich unter Druck, deine Story irgendwie so ein bisschen anzupassen.
Ja.
Also entsprechend war ja auch bei uns ein großes Thema die Darstellung schwangerer Frauen. Da bestehen ja einige Vorurteile, die du wahrscheinlich sehr viel besser kennst als ich. Fällt dir da ein Beispiel auf, worauf du von vornherein geachtet hast und vielleicht auch eine Stelle, die du geändert hast in unserer Zusammenarbeit?
Also das ist eine interessante Frage, die mich fast ein bisschen ins Straucheln bringt, weil ich da insbesondere an zwei Stellen, also mir voll selber auf den Leim gegangen bin. Also es waren mehrere Punkte. Also was mir zum Beispiel eigentlich wichtig war, die schwangere Elish oder eine schwangere Frau nicht eben darauf zu reduzieren, dass sie jetzt schwanger ist und in Anführungsstrichen Mutter wird, sondern dass sie ihre eigene Person ja auch beibehält. Mhm. Und wir hatten da waren die beiden bei einem Picknick und ich habe beschrieben einerseits, also ich habe beschrieben, Caden beschreibt Elish mit meinen Worten, ich kann mich nicht rausreden hier, er beschreibt sie als weich und weiblich und dass sie jetzt ruhiger und gefasster, glaube ich, stand nicht dort, wirkt. Und deine Anmerkung dazu war, das war noch an einer zweiten Stelle, musste ich nämlich so lachen, so soll er hier unsympathisch wirken. Was habe ich getan? Und da kam, sind zwei Aspekte. Und da bei dieser einen Stelle habe ich mir gedacht, okay, da kann er mir jetzt nur irgendwie rausreden. Das habe ich irgendwie unscharf formuliert. Dass ich einerseits tatsächlich die körperlichen Veränderungen, das ist ein biologischer Vorgang, sie ist Profisportlerin, sie ist Ballerina, die Schwangerschaft verändert sie körperlich. Das ist jetzt mal so der eine Aspekt, den jetzt ein Mann beschreiben kann, wenn er die Frau jetzt 6 Monate zum Beispiel nicht gesehen hat. Und der zweite Punkt war eben dieses, wieso ich das so an die Weiblichkeit an sich geknüpft habe. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das bewusst oder unbewusst oder ob das aus mir einfach rauskam. Das ist was ich eigentlich gern vermieden hätte. Und ich weiß nicht, wieso das in diesem Gedankengang, den Caden hatte, durch mich trotzdem diesen Einfluss gefunden hat. Ich habe es dann abgeändert. Wie gesagt, das eine war eher so das Biologische. Und das andere, und das stimmte auch, sie wirkte ruhiger. Sie war auch ruhiger, denn als sie sich das erste Mal kennengelernt haben, es war ein unglaublicher Scheideweg, an dem sie sich befunden hat. Ihre Karriere war zu Ende. Die Frage stand im Raum, ob sie Leihmutter wird. Sie sollte gegebenenfalls aus New York wegziehen. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, es war schrecklich formuliert. Und wir haben es dann ganz klar in die Richtung, sie ist in dem Moment auch ruhiger, aber nicht, weil sie ihre Weiblichkeit durch das Muttersein gefunden hat, sondern einfach, weil sie eine
ihre Entscheidung getroffen hat. Mhm. Und sie hat ihre Profikarriere beendet. Und es ist ein unglaublicher Schritt. Und sie hat sich bereit erklärt, Leihmutter zu werden. Und sie, diese Entscheidung, mit denen lebt sie zufrieden. Sie bereut nicht, dass sie nicht mehr in New York ist, und haben den Fokus dann darauf gelegt. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der war noch schlimmer.
Das war, oh, jetzt also, bin ich gespannt.
Da habe ich mich wirklich gefragt, was mich da geritten hat. Und es war das, was ich gerade vorhin gesagt habe mit dem Sensitivity Reading in diesem Buch. Die beiden kommen sich näher, das ist dieselbe Szene. Und Elish hat auch ihre körperlichen Veränderungen schon. Sie hat einen Bauch mittlerweile. Und sie fragt Kane, ob diese körperlichen Veränderungen, diese Bauch, ihn stört. Und also, und ich habe einen so einen Halbsatz, das, also er sagt dann nein und bla 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 und sie ist wunderschön und dieses und jenes. Und er sagt dann in so einem weiteren Halbsatz, hätte er sie jetzt erst kennengelernt, wäre er nicht auf sie zugegangen. Und dann war dein Kommentar, warum sagt er das hier? Sind wir hier im Paarungsneid? Was ist dieses alles? Und dann habe ich mir gedacht, nee, was ist jetzt dieser Einwand? Das ist doch nur, wenn er sie sieht, geht er doch davon aus, dass ein anderer Mann, und ich so, okay, komm, in meinem Moment, das ist genau das, was Xenia gerade gesagt hat, genau. eine Frau verliert nicht ihre Unabhängigkeit und ihre Selbstständigkeit und ihre Entscheidungsfähigkeit dadurch, dass sie jetzt schwanger ist. Das war so ein kleiner Kommentar.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch gar nicht mehr daran. Ich finde es gerade total spannend.
Und ich fand mich schlimm, ja. Und deine Empfehlung war, streich's einfach. Und das ist es auch. Man streicht es raus. Und ich frage mich bis heute, was mich dazu bewegt hat, ihn das denken zu lassen. Und das oder auch, soll er dieses etwas rückständige Denken haben? Und ich so, nee, soll er nicht haben. Ich weiß einfach nicht, wie tief verinnerlicht ich Misogynie mit mir rumtrage. Mhm. Und es kommt einfach in kleinen Halbsätzen raus. Und das hat mich wirklich durchgängig durch das Buch, also du hattest nie so einen großen Punkt, sage ich jetzt mal,
ja,
sondern es waren so Kleinigkeiten, wo ich dachte, wo kommt es plötzlich her? Wieso schreibe ich sowas? Der größte Punkt war natürlich das Mutterwerden und Kinder kriegen. Dieser Anspruch der Gesellschaft an eine Frau, dass sie Kinder kriegen muss und dann aber auch Mutter sein soll. Und dieses, das ist ihre Bestimmung. Und das ist eigentlich das Lustige, um jetzt eigentlich auf deine Frage überhaupt mal zu antworten. Die Punkte, die mich selber betroffen haben, genau das, was ich jetzt nämlich gesagt habe, habe ich selber reproduziert. Und das, was mir zum Beispiel persönlich nie so vorgehalten wird, weil wir drei Kinder haben, mit dem habe ich mich, mit diesem Thema, mit diesem, keine Frau muss Mutter sein, nur weil jemand Kinder kriegen kann, heißt es nicht, dass er Mutter sein muss. Mit diesem Thema habe ich mich viel intensiver anscheinend auseinandergesetzt. Zumindest hattest du da keine derartigen Einwände
in ja, dem das war,
Umfang,
ja.
Wie diese Kleinigkeiten, die Caden ihr gegenüber äußert, wenn er sich auch nur positiv äußern will. Mhm. Und es hat mich wirklich sehr zum Überlegen gebracht, was ich mit mir persönlich so rumtrage, ehrlich gesagt.
Es war quasi fast schon therapeutisch.
Das ist wirklich. Ja. Das ist, also, das weiß nicht. Also die Bücher profitieren sehr vom Sensitivity Reading, aber ich am allermeisten.
Das finde ich sehr spannend. Ich habe das tatsächlich aber auch mit eigenen Sachen am meisten. Also gefühlt habe ich bei den Punkten wirklich besonders viel Schiss, dass ich da einfach irgendwie was falsch mache. Weil ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich beschäftige mich sehr viel mit anderen Themen, also ja, von anderen Leuten.
Ja,
und
ist viel angenehmer.
Genau, ja. Und ich liebe es, mich für Gerechtigkeit einzusetzen für andere Menschen. Aber wenn es um die Sachen geht, die mich selbst betreffen,
ja,
habe ich irgendwie so viel Angst, mich den Sachen zu stellen.
Ja.
Die tun ja auch weh irgendwo.
Ja.
Und wahrscheinlich deswegen, dass man die meisten, die am häufigsten übersieht.
Ja, das kann sein. Wahrscheinlich. Also, ja, ja.
Tatsächlich, ich glaube, an dem Zeitpunkt, wo unsere Folge rauskommt, wird auch noch eine andere Folge rausgekommen sein über Sensitivity Reading. Da beschäftige ich mich auch ein bisschen mit dem Thema. Mhm. Und zwar, dass man deswegen nicht einfach irgendwelche Betroffenen fragen kann für ein Sensitivity Reading. Also nicht alle Betroffenen können Sensitivity Reading machen.
Überhaupt nicht.
Ein wichtiger Teil war, dass Caden sich über seine eher konservative Fan-Community und seinen Manager erhebt und sich zu einem LGBTQIA+-Ally bekennt. Dazu gehört nicht nur, dass er zu Eilish Leihmutterschaft steht, sondern auch, dass ein Mensch, der ihm nahesteht, Demi Bi ist, das aber nie offen vor ihm gezeigt hat. Was du dabei wunderbar zeigst, ist, dass er durch diese Zurückhaltung, etwas zu diesem Thema zu sagen, auch Reaktionen auslöst. Also, dass wenn jemand halt nichts sagt, dass das auch quasi eine Botschaft ist. Was war genau deine Botschaft mit der Caden-Entwicklung?
Da ging es mir tatsächlich darum, also allgemein um Allyship, die Formen von Allyship und ein ganz wichtiger Gedanke, dass Schweigen unterschätzt wird. Schweigen oder es auch ein Unterlassen drückt auch irgendetwas aus. Und für betroffene Personen, die im Umkreis von den betreffenden Personen, die es dulden, dass homophobe, sexistische Witze, homophobe, rassistischer Sprech in der Gemeinschaft, in der man sich befindet, geduldet wird. Bei Caden ist die Entwicklung von Mitlachen oder halt nicht sagen, nicht einschreiten dagegen, dass das für die betreffende marginalisierte Person auch eine Aussage ist. Nämlich einerseits, dass man nicht weiß, befindet man sich in einem Safe Space? Mhm. Was passiert tatsächlich, wenn nicht nur Worte fallen, sondern wenn es zu größeren Verfehlungen kommt? Aber auch, inwiefern kann sich, also die spezielle Person, um die es hier geht, ist Bill, der Bodyguard von Caden. Es wird leicht übersehen, dass es Konsequenzen haben kann für Bill. Verliert er gegebenenfalls einen Freund, wenn er sich outet. Aber nicht nur das, sondern verliert er gegebenenfalls sogar seinen Job. Und Bill, jede marginalisierte Person, muss immer drei Gedankenschritte voraus sein, vorausgehen, wenn sich eben Personen in der Mehrheitsgesellschaft oder in der Gemeinschaft, in der man sich befindet, eben nicht klar positionieren. Und ich empfinde es als so wichtig. Also im Feminismus sagt man das ja auch, man braucht weiße, cis, hetero Männer, die feministisch tätig sind, weil das große Problem ist einfach, die haben das größte Gehör, die halten das größte Gehör. Mhm. Und im Buch ist es eben so, Caden als weißer, hetero, cis, Country-Sänger, ist er eben in der Position für die Menschen um sich herum, Position zu beziehen.
Gehör zu verschaffen, ja.
Ja.
Das fand ich auch sehr stark, das Thema, das dann zum Schluss dann auch noch einmal wirklich intensiv behandelt wurde. Und nicht irgendwie so nebenbei, sondern es war halt wirklich
genau, eine
tiefe Botschaft von dem Buch.
Weil die beiden eben auch so eng miteinander befreundet sind und ich kann es nachvollziehen, dass Menschen dann so erschüttert sind, dass sich marginalisierte Menschen ihnen nicht gegenüber äußern, aber Caden stellt die Frage auch und ich persönlich, mich ärgert diese Frage im wahren Leben immer so dieses, warum hast du denn nichts gesagt? Mhm. Und ich sage, ja, weil ich mir nicht sicher sein konnte.
Ja, genau.
Ich kann das Risiko nicht eingehen. Mhm. Wieso sollte ich? Und da liegt die Verantwortung nicht bei Bill oder bei jeder anderen marginalisierten Person. Jetzt komme ich ein bisschen in die Wiederholung. Sondern die Verantwortung liegt bei denen, die Macht haben, diese Räume zu schaffen, dass sich Personen ihnen öffnen können. Und diese Verantwortung wollte ich eben ganz klar dort aufzeigen, wo sie hingehört.
Am Ende von Pirouette à la Arizona habe ich dir ja sogar empfohlen, den kompletten Epilog zu streichen. Also einfach mal ein komplettes Kapitel. Weißt du noch, was das mit dir gemacht hat und ob du das nachvollziehen konntest?
Ja, das Lustige ist, den Vorschlag erhalte ich ja öfter, ja. Also jetzt aktuell habe ich auch mal wieder einen Epilog gestrichen. Ich kann das total nachvollziehen. Das sind Sachen, da hänge ich einfach. Da finde ich auch keinen Schluss irgendwie, sondern da will ich noch irgendwie so
rumeiern und irgendwie noch nicht gehen und ja, dann schreibe ich noch ein bisschen
Zeit verbringen mit den Charakteren.
Und, ja, genau. Und wieso sollte ich jetzt hier einen Punkt setzen? Mal nochmal auf die Farm. Konnte das, ich glaube, in dem Moment konnte ich es jetzt nicht nachvollziehen. Das ist jetzt doch mit einer Distanz von zwei, wissen wir nicht mehr genau, wie lang es war.
Drei Jahre, glaube ich, ja.
Aber das hat absolut Sinn gemacht. Und mir ist es jetzt rückblickend auch viel klarer, dass das ist sowas wie kurze Sätze oder einfach Wörter streichen, um es prägnanter zu machen. Die Geschichte braucht auch ein sattes Ende und es darf nicht auströpfeln.
Ja.
Das ist nur noch lauwarm irgendwo vor sich hin sickert, sondern es darf auch kraftvoll enden.
Ja.
Und da tue ich mich schwer immer. Da bin ich sehr froh über jeden und jede, die mir sagt, mach einen Punkt. Streich den Epilog. Wir haben es dann eben ein bisschen umgebaut. Zwei Gedanken habe ich dann noch ins Kapitel noch vorgezogen, von denen ich mich anscheinend gar nicht trennen konnte. Aber der Epilog ist verschwunden. Und es macht gar nichts, sondern es bringt es zu einem vernünftigen Ende.
Ja, es ist natürlich auch immer super schwierig, dann zum Schluss auch einzuschätzen, was verstehen die Lesenden? Und ist diese Botschaft jetzt rübergekommen? Muss ich diesen Gedanken nochmal aussprechen? Insofern ist das halt eine super wichtige Stelle, wo dann einfach andere dann noch einmal sagen können mit Abstand, ja, ich habe es verstanden. Lass mich doch selbst ein bisschen drüber nachdenken.
Abstand ist das Stichwort, glaube ich, ja.
Ja, genau. Und damit gehen wir weiter bis zu 5 Dates bis Weihnachten, wo es um, ich würde sagen, Rufus ist der Protagonist, oder?
Ich habe Anthony so nachgearbeitet. Rufus ist der Haupt.
Ja, es wird noch darum gehen. Ja, und zwar ist Rufus ein schwarzer homosexueller Mann. Anthony ist ein homosexueller weißer Ire. Wir haben da hauptsächlich über die Darstellung von Hautfarben gesprochen. Nicht hauptsächlich, also wir hatten noch viele andere Themen, aber das war ja quasi das zugrunde liegende Thema. Kannst du dich noch erinnern, worum es dabei konkret ging und welche Änderungen daraus entstanden sind?
Ja, das war gleich mal die erste Enttäuschung in dem Buch, weil ich dachte, ich komme so gut vorbereitet. Ich habe mich doch informiert und keine Beschreibung anhand von mittels Lebensmittel und dieses und jenes. Und da muss ich wirklich sagen, das war also ein Punkt, an dem ich die Zusammenarbeit mit dir nochmal so zu schätzen gelernt habe. Ich mir wirklich teilweise wie so ein kleines Kind, das ahnungslos irgendwo durchtappt. Und du hast mich so an die Hand genommen und hast mit einer Engelsgeduld jeden Irrläufer von mir mitgenommen. Also ich habe angefangen mit Rufus hat braune Haut, die im Kontrast zu seinem weißen Hemd steht. Und dann kam gleich der erste Einwand. Aber Anthonys Haut ist nicht beschrieben. Und dann kam die erste Handreichung von dir, als ich meinte, ja, wäre es doch ihre. Also ich schäme mich in Grund und Boden, wenn ich es jetzt sage. Aber dafür sind wir ja da, dass Leute was lernen.
Und, ja, das stimmt.
Und dann meintest du ganz ruhig und ganz nachsichtig mit mir, ja, aber sind denn alle ihren weiß? Und ich dachte, oh Gott, mein Gott, was sage ich hier eigentlich? Natürlich nicht, sage ich. aber ich habe doch geschrieben, er hat rote Haare. Und dann kam die nächste Handreichung. Ja, könnte es nicht sein, dass sich zum Beispiel ein schwarzer Mann seine Haare rot färbt? Und ich dachte, ich grabe mich jetzt in ein Loch ein und komme einfach nie wieder raus.
Oh nein.
Nein, ich meine es nicht negativ, ich meine es positiv. Weil du es, wie gesagt, mit einer Engelsgeduld und jeden meiner sinnlosen Einwände absolut für jeden nachvollziehbar dargestellt hast. Und ja, ich wahnsinnig viel einfach dadurch gelernt habe. Es geht nicht, nur die Haut der schwarzen Person zu beschreiben, weil ich sonst komplett in ein Othering falle. Wenn ich sage, hier, der ist schwarz und der Rest ist so, nee, das kann man jetzt auch nicht sagen, sind so, wie wir uns alle Menschen vorstellen. Und wie gesagt, meine ganze Vorbereitung war quasi auf der ersten Seite im ersten Kapitel des Buches dahin.
Oh nein.
Und wir sind direkt in die Materie eingestiegen. Ja, wunderbar. Also es war, ich habe auf der ersten Seite gleich so viel gelernt, wie wahrscheinlich in manchen Jahren nicht.
Ja, das ist doch schön. Ja, ich habe tatsächlich hier auch noch so ein, genau, Colorblindness, wollte ich nur noch einmal kurz als
Das ist das Wort, genau.
Genau, als Begriff erwähnen, dass das nur einmal klar ist, dass das das ist, worüber wir sprechen. Colorblindness. Es ist leider tatsächlich nicht so einfach, Hautfarbe zu beschreiben, also wie ihr jetzt auch wahrscheinlich gerade gemerkt habt. Das ist halt auch so normal. Ich meine, letztendlich, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, woher soll man das wissen? Also das Problem, wenn Hautfarbe nicht beschrieben wird, eben, dass die meisten Leser sich einen weißen Charakter meistens vorstellen, weil es strukturell internalisiert ist, dass in Geschichten meist weiße Charaktere im Vordergrund stehen. Und selbst schwarze Menschen stellen sich weiße Charaktere vor, weil sie es gewöhnt sind, unsichtbar gemacht zu werden. Also deshalb lohnt es sich, im Grunde Hautfarbe zu beschreiben, aber dann halt eben von allen. Und das muss dann natürlich nicht irgendwie in jedem Satz stehen, wenn jemand erwähnt wird oder sowas. Ja, da gibt es halt Möglichkeiten, dass das einfach beides ausgewogen ist. Und ja, wenn wir eine komplett vorurteilsfreie, perfekte Gesellschaft gegenüber Hautfarben hätten, wäre das auch alles nicht nötig. Aber das ist ja leider so nicht. Und ja, auf meiner Webseite findet ihr noch einen Artikel, aus welchen weiteren Gründen es sich lohnt, Hautfarbe zu beschreiben und ein paar Beispiele. Aber ja, für konkrete Hauttonbenennungen und die Schwierigkeiten dabei empfehle ich euch, bei Wikis Wort vorbeizuschauen. Da gibt es einen Hautfarbenguide und ja, nur noch einmal der Hinweis, wenn man eine Person beschreibt oder die Ethnie einer Person beschreiben möchte, dann muss es nicht unbedingt nur Hautfarbe sein. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Rufus war ja generell einfach ein sehr schwieriger Charakter, um ihn zu schreiben. Also der hatte sehr viele Flaws oder einen großen Flaw, über den wir alle, glaube ich, gesprochen haben. Also die Lektoren und ich und du und
ja. Alle Testlesenden.
Ja, und da gab es ja noch extremere Meinungen, während ich ihn eigentlich ganz sympathisch fand und nur konkrete Situationen vorgeschlagen habe, um ihn zu verändern. Und dann aber, wo dann Anthony sich ein bisschen mehr als Trostpflaster rausgestellt hat, kam es dann ja auch zu einer Liebeserklärung. Da hat sich meine Sicht ja sogar auch verändert. Da gibt's ein großes Hin und Her. Was lag da genau im Argen und wie hast du das gelöst?
Also Rufus ist ja, mein armer Rufus, hat schweren Herzschmerz. Und das Thema, das ich hier aufgegriffen habe, ist jetzt wirklich eins aus ein typisches Liebesgeschichten-Thema. Die erste Liebe, die erste unerfüllte Liebe, die erste nicht abgeschlossene Liebe, das ist das größte Problem von Rufus, das sich einfach so durchzieht. Die beiden mussten oder wollten ihre Beziehung geheim halten. Und diese ganzen Probleme aus seiner ersten Beziehung zu seiner einzig großen wahren Liebe, so teilte das Anthony jedenfalls am Anfang mit, die begleiten ihn. Auch seine Schwierigkeiten, die er mit allen Beziehungen danach hatte, führt er eben darauf zurück und findet so für sich so eine Erklärung, dass diese erste Liebe einfach die wahre sein muss und damit sein Schicksal auch so ein bisschen vorbestimmt ist. Und wenn man das mal so festgestellt hat für sich, dann ist es ja auch ein bisschen leichter im Leben, denn dann hat sich das Schicksal gegen einen verschworen und dann kann man nicht so viel dagegen machen. Und durch diese Entwicklung habe ich versucht, Rufus zu schubsen und entwickeln zu lassen. Als Counterpart ist eben der Love Interest Anthony. Und das war irgendwann so die Kritik zurecht, weil ich mich da ein bisschen in der Figur von Rufus verloren habe, auch so ein bisschen drin. Und es war nie gedacht, Anthony als Trostpflaster wirklich darzustellen. Nur durch meinen Fokus auf Rufus ist er da einfach so ein bisschen so an die Seite gedrängt worden, völlig zu Unrecht. Und ganz konkret mit dieser Liebeserklärung, die du schon angesprochen hattest, für mich hatte sich ursprünglich der Gedanke, und ich komme zu dem, was ich mit dem Plotten vorhin gesagt habe, ich hatte für mich immer gedacht gehabt, ich möchte es Rufus schenken, dass sich jemand für ihn entscheidet. Und das war mein großes Ziel, so mein plotterisches Gehirn. Und es hat sich allerdings im Laufe des Schreibens, hat mein Ziel nicht mehr zum Weg gepasst. Und ich bin da, ich will nicht sagen, vom Weg abgekommen. Naja, es war halt ein anderer Weg. Also am Weg stand jetzt ein anderes Ziel. Das habe ich allerdings nicht gesehen, sondern ich bin meinen neuen Weg entlang zu einem falschen Ziel gelaufen. Du hattest es genannt, dass er von Anthony ein Liebesgeständnis erzwingt. Mhm. Für mich war es eben dieses, es sollte doch das große Geschenk am Ende sein. Allerdings
hatten sich, das, was wichtig war für Rufus, hatte sich verschoben. Mein ursprünglicher Gedanke, eben dieses Geschenk, das ich als allmächtige Autorin ihm schenken wollte, darum ging es überhaupt nicht mehr, sondern es ging um den Abschluss, den er finden musste. Und den hatte er bereits gefunden, weil er sich dieser Person ausgesprochen hatte. Und er hat da seinen Frieden schon längst geschlossen gehabt. Und das war eigentlich das Wichtige. Und dann kamen noch technische Sachen dazu, dass dieses Liebesgeständnis in der Perspektive von Anthony stattfindet und das überhaupt keinen Sinn mehr machte. Also mit meiner Denkweise, Rufus müsste das Geschenk, also ich, die Perspektive war auch falsch, was ich aber in meiner Verblendetheit und meiner Allmacht nicht mehr gesehen hatte. Und tatsächlich, einen Punkt hattest du extrem empfohlen, einfach im Laufe des Buches Anthony auch stärker machen. Wie ist es, Tänzer zu sein? Er ist zielstrebig, er arbeitet hart, das Leben in New York, weg aus seiner Heimat, sein Profil zu schärfen, ihn einfach konkreter darzustellen, das war das eine. Und das andere war dann tatsächlich, weil sich gegebenenfalls das Gefühl, dieses Trostpflastergefühl eingeschlichen haben könnte, haben wir das dann umgedreht. Dann hat Anthony nämlich die Erklärung quasi gekriegt, dass Rufus sich für ihn entscheidet und dass diese Idee dieser großen Liebe, dass es nicht das war, was Rufus über Jahre hin so beschäftigt hat, sondern dass eine ganz andere Thematik dahinter stand, die nichts mit Liebe zu tun hatte. Und echte, aufrichtige Liebesbeziehung, die hat er zu Anthony entwickelt. Und lustigerweise hat dieses Geschenk, dieses ich entscheide mich für dich, hat dann Anthony zum Schluss gekriegt, was im Verlauf, was die logische Folge war von der Perspektive, von der Entwicklung und ähnlich wie beim Epilog. Da brauchte ich den Schubs. Das war nicht in meinem Sichtfeld war das nicht so.
Ja, es ist spannend, wie sich dann so etwas umkehren kann.
Ja.
Das passt ja auch zu dem, was wir vorhin halt auch schon angesprochen haben, dass man die eigenen Sachen oft weniger sieht.
Also das war so ein ganz klassischer Fall.
Ja. Ja, und umso sympathischer ist Rufus jetzt auch geworden. Das, also nicht, dass jeder Charakter super sympathisch sein muss, aber das in dem Fall war das ja schon schön beim Liebespaar.
Sollte es dann hoffentlich sein. Also ich mag so, ja.
Das war halt auch für mich auch damals einfach nur ein wichtiger Punkt, dass sich die komplette Geschichte auch allein schon umkehrt, dadurch, dass Anthony stärker geworden ist. Dass er dadurch weniger wie ein Sidekick in jedem Sinne wirkt.
Das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, meine erste Reaktion war, muss ich Rufus jetzt komplett umschreiben? Und du so, nee, du musst einfach seinen Partner aufs selbe Level heben. Den einfach dahin ziehen, damit sie Partner auf Augenhöhe sind. Was natürlich viel leichter war, als quasi das ganze Buch umzuschreiben.
Ja, wobei das ja schon eine Menge Umschreiben dann erfordert, wenn man dann einen Charakter auch nochmal stärker macht.
Ja, es war mir eher ergänzen. Also ich musste gar nicht umschreiben, sondern
das, was du eh schon über ihn weißt.
Die kleinen quasi. Ankerpunkte einfach hervorheben und nicht drüber hinweggehen.
Ja.
So dieses, der ist nach New York gezogen. Mhm. Was?
Ja, genau. Ja.
Der hat sein Leben aufgegeben. Da können wir noch vielleicht nochmal da drei Sätze verlieren.
Ja, das stimmt. Die Dinge waren schon da.
Genau.
Da hieß es dann im Grunde nur die
genau,
zu betonen.
Genau, du hattest mir eine Liste gegeben. Er hat doch diese ganzen, stimmt. Stimmt, ich habe mir ja Gedanken gemacht über den Charakter.
Ja, schön, dass es dazu geführt hat, dass Anthony mehr geschätzt wird.
Ja,
auch von dir.
Ja, für mich, das habe ich ganz oft, wo ich mir dann manchmal denke, aber das ist ja völlig klar, so meine ich das ja.
Ja.
Also,
ja,
hast du aber nicht geschrieben. Aber ich meine es trotzdem.
Das erinnert mich an so Gespräche aus dem echten Leben. So, ja, natürlich denke ich das über dich, aber woher soll ich das wissen? Worauf, beziehungsweise welche Änderung und Entwicklung bist du nach dem Lektorat beziehungsweise Sensitivity Reading besonders stolz gewesen?
Stolz ist ein schwieriger Ausdruck, weil ich mit dem Wort Stolz oder mit dem Begriff Stolz ein Problem habe. Mhm. Aber wofür ich unglaublich dankbar bin, ist ein allgemeines Verständnis, das du mir vermittelt hast, wie ich diverse Charaktere, insbesondere People of Color, in ein Buch gut bringe, positioniere. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, ich bin ja nicht ganz blank in das Buch reingegangen. Mhm. Ich habe versucht, mich vorzubereiten. Ich habe versucht, mir Sachen anzulesen, wie ich was schreiben soll. Ich habe versucht, mir aus nicht eigene Erfahrungen als weiße Frau, mache ich keine, habe ich noch nie, also kann ich keine rassistischen Erfahrungen machen, aber wenn ich Erzählungen von Freundinnen oder auch Sachen, die ich, bei denen ich mit dabei war, wenn man zu sechst aus einem Laden geht und das Ding piept und die nehmen sechs Leute mit in dieser Detektiv mit und nur von der einzigen schwarzen Person wird die Tasche angeschaut und wir stehen daneben und halten die Tasche in und sagt, nee, passt schon, ihr könnt gehen. Ich dachte, ich bin viel besser vorbereitet. Was ich allerdings, oder ich habe mich, glaube ich, da auch überschätzt, weil ich, obwohl ich das immer sage, dass ich keine Erfahrung mache, dass ich nur Beobachterin bin, ist es mir so richtig aufgefallen, wie sehr mein Blick auf das ganze Thema von außen eigentlich ist. Wir hatten zwei Szenen in dem Buch. Einen Konflikt, den Rufus mit dem Vermieter von Anthony hat. Mhm, ja. Und später mal ein Security am Theater. Und dieser Konflikt mit dem Vermieter war für mich ein Plotpoint in der Liebesgeschichte. Und weil ich nicht eigene Rassismuserfahrungen gemacht habe, habe ich wieder mal völlig übersehen, dass Rufus schwarz ist. Und dafür habe ich einen zweiten Plotpoint, in dem ich zeigen wollte, ich sehe, dass Rufus schwarz ist, den habe ich völlig überzogen. Und du meintest, das ist zu viel, du bist in einer Liebesgeschichte, das ist zu dramatisch, da reicht viel, viel weniger. Und gerade bei diesem ersten Konflikt, wo ich es übersehen habe, dass Rufus so mit dem Vermieter nicht umgehen kann, meintest du, er ist immer schwarz. Er ist schwarz, wenn er das Haus betritt zum ersten Mal. Er ist schwarz, wenn er in die U-Bahn geht. Er ist schwarz und das hat er immer im Hinterkopf. Er muss sich überlegen, wie geht er in den Konflikt? Und er kann nicht so aggressiv in den Konflikt. Oder, das war eben deine Frage, willst du ihn so aggressiv? Das ist ein Stereotyp, das du bedienst. Und ich dachte, wieso also habe ich sehr schnell verstanden, nur einfach dieses Vergessen, was sich eine schwarze Person überhaupt nicht leisten kann und was nie passieren wird. Sie wird nicht das Bewusstsein abschalten, dass sie schwarz sind. Und ich fand diesen Hinweis so extrem wichtig. Und unter dem Aspekt bin ich nämlich das komplette Buch nochmal durchgegangen, weil du gesagt hast, was du bei der Haut schon gesagt hast, das muss man nicht an jeder Seite beschreiben. Ach, übrigens, er ist schwarz. Mhm. Aber einfach immer im Hinterkopf behalten, er wird nicht einfach so auf jemanden stumpf zulaufen, wie das ein weißer Mann kann. Und das geht nicht. Und unter dem Aspekt habe ich tatsächlich das Buch nochmal Korrektur gelesen. Und dann habe ich gedacht, mach's dir bewusst. Und du hattest ja auch gesagt, es ist ein Liebesroman. Ich werde nie einen Entwicklungsroman einer schwarzen Person schreiben. Steht mir auch nicht zu. Kann ich überhaupt nicht. Geht's überhaupt nicht. Trotzdem will ich People of Color in meinen Büchern haben. Also ja, in meinen Liebesromanen haben. Und dieses Bewusstsein zu streuen, ohne ein Trauma zu quasi zu generieren, ohne ja, so einen überzogenen Punkt drin zu haben. Und das habe ich mir im Nachhinein überlegt, dieses mit dem Taser, wo du sagst, nicht so weit gehen. Ja, das ist wahrscheinlich aus meiner Perspektive auch dieses gewesen, was wäre denn jetzt so schlimm? Nee, jemand, der ein schwarzer Mann in New York, da muss niemand einen Taser ziehen, ist da die Panik schon viel, viel größer und er ist sich schon viel, viel mehr bewusst. Und das fand ich eigentlich, das habe ich, glaube ich, nie zu dir gesagt, den wichtigsten Hinweis für mich aus dem ganzen Sensitivity Reading, dass ich jede Situation mit dem Bewusstsein, wie geht er in dieses Restaurant rein? Wie spricht er mit dem Kellner? Ich habe nichts geändert, kaum was geändert, sondern eben
diese zwei Stellen, die wir besprochen hatten. Aber das hat mir ein ganz anderes Gefühl, nicht nur für die Bücher, sondern für mich wieder, wie gesagt, meine Therapie, die ich da bei dir gebucht habe. Aber das ist für mich das wichtigste Handwerkszeug, das ich aus dem Sensitivity Reading mitgenommen habe.
Ja, es ist super schwierig, das Thema. Es ist ja auch, das Thema Genre ist ja auch ein großes Thema, das sich eben diese Thematiken dann auch immer ein bisschen unterscheiden. Also ja, was dann ja auch eben so wichtig ist. Was für eine Art Buch schreibst du? Passt das zu diesem Buch?
Genau.
Was macht es mit den Lesenden, wenn das schwarze Lesenden lesen? Wie fühlen sie sich dabei? Und ja, das ist es halt, ein Safe Space für schwarze Lesende.
Genau.
Und ja, das war halt auch für mich eine super interessante Erfahrung, dann halt eben dann auch mit einem Buch zu arbeiten, wo eigentlich ein schönes Gefühl geweckt werden soll.
Genau, genau. Das war auch so dein Fazit. Nicht die Augen verschließen vor dem Umstand, aber eben nicht dieses, für mich hatte diese zweite Szene, die ich drin hatte, fast so ein bisschen was performative, so ich als weiße Person schaut mich an, ich habe erkannt, ja, welche Risiken bestehen. Das hast du nicht gesagt, also nee, so nee, hättest du dich niemals mir gegenüber geäußert. Das hättest du niemals gesagt.
Ja.
Aber das war so für mich dieses, mit dem nötigen Abstand habe ich mir gedacht, Wahnsinn, das ist schon fast ein bisschen erschreckend, würde ich sagen. Aber das ist das, genau, wofür ich dankbar bin, würde ich sagen, dass mir das aus dem Sensitivity, also so vor Augen geführt hat.
Ja, da gehören immer zwei zu. Also, nicht alle Menschen nehmen halt natürlich auch so etwas an und verstehen das. Ja, das eine Buch, was wir noch nicht erwähnt haben, Weihnachten à la Arizona, da haben wir auch in Form eines sehr kurzen Sensitivity Readings gearbeitet, was ja, ich glaube, eher so eine Beratung war. Da hatten wir ja zuvor schon an den zwei Büchern gearbeitet. Hat es einen Unterschied bei der Arbeit für dich gemacht, als du dann an diese Geschichte mit mir rangegangen bist?
Also im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Blick, das nicht zu verlieren. Also Yoki ist eine Native und mit diesem Fokus, und den ich bei ihr nicht so verloren habe, wie ich es bei Rufus eben hatte, sondern immer noch so mit diesem Wissen, egal wo sie hingeht. Also sie wird immer so angeschaut werden und sie hat das immer im Bewusstsein. Fiel es mir dann auch viel, viel leichter, sie stringent zu beschreiben. Da haben sich dann keine Fallstricke in Traumaform oder sonst was dann aufgetan, weil mir das noch viel bewusster war. Einerseits eben das Frauenthema aus dem einen Buch, andererseits das Thema People of Color aus dem zweiten Buch. Und da bin ich viel sicherer durch die Person und durch das Buch eben dann einfach durch.
Empfehlung noch einmal, also zu Weihnachten, ja, für Menschen, die Weihnachten mögen oder nicht mögen, ist Weihnachten à la Arizona empfehlenswert. Also selbst wenn ihr Weihnachten nicht mögt, weil, willst du das selber einmal vielleicht erzählen?
Also ich überlege gerade, es ist nicht ein klassisches Weihnachtsfest, das sie feiern. Sie feiern ein Familienfest, wo Familie, bei dem Familienfest eher hauptsächlich aus Found Family besteht. Ja, und es geht um den Gedanken der klassischen Weihnacht, losgelöst von Religion und Konsum. Alle Bücher haben ja was mit Weihnachten zu tun. Pirouette fängt Heiligabend an, fünf Dates bis Weihnachten, gut, ist ein bisschen selbsterklärend, startet an dem Heiligen Abend und endet an einem 25.12. In Weihnachten à la Arizona wird ein eigenes Weihnachtsfest gefeiert, genau. Auf eine Art, in der sich, ich behaupte, jeder finden kann oder viele Menschen finden können.
Ja, was ich daran so besonders finde, ist halt eben dieses Found Family oder Chosen Family Trope, also dass da ja ganz stark ist, dass da Menschen zusammenkommen, die sich lieben, die sich schätzen gegenseitig, und es nicht unbedingt eben Fleisch und Blut sein muss. Also kann das sein, wenn man das Glück hat, dass das zutrifft, aber muss es nicht. Und das fand ich auch so schön. Du hattest eben zwar schon gesagt, dass du das Wort Stolz nicht so gerne magst. Deswegen frage ich mich gerade, wie ich diese Frage anders stellen kann. Aber vielleicht findest du einen Weg für dich, das umzuframen. Worauf bist du generell in deinen Büchern stolz? Was magst du an deinen Büchern?
Ich falle da wieder auf das Wort wirklich dankbar. Also es ist so eine Erleichterung, und ich mag das auch. Ich bin sehr froh,
ich kriege nahezu bei jedem Buch eine ganz starke positive Resonanz im Sinne von, ich kann mich so darin wiederfinden.
Ah, das ist schön.
Immer zu einem Hauptthema. Und das ist für mich so eine große Bestätigung, weil ich nicht den Anspruch erhebe, dass ich global für jeden jetzt genau den Punkt treffe, wie jemand irgendein Thema sieht oder nicht. Aber wenn Betroffene bestätigen, sie fühlen sich da wohl oder dieses, einmal hatte ich auch, ach, jetzt habe ich das Buch angefangen und jetzt habe ich aber gemerkt, es geht um dieses und jenes Thema. Ich habe Angst, weil mich das betrifft und normalerweise lese ich solche Bücher nicht, weil es mich triggert. Und dann aber das Feedback zu geben, das war achtsam damit umgegangen. Mhm. Und das ist das, wo ich echt erleichtert bin dann immer. Weil wie gesagt, also mir geht es nicht darum, dass ich sage, ich mache jeden glücklich. Das wird so nie passieren. Lustig ist dann manchmal, ich habe so Szenen drin, wo dann in so Amazon-Rezensionen dann auch steht, die Szene ist Blödsinn, sowas passiert überhaupt nicht. Wo ich mich dann mal, ist es immer, kann ich mich entspannt zurücklehnen und sagen, ach, das habe ich jetzt tatsächlich eins zu eins so erlebt. Und das ist halt, also das ist schön. Halt wirklich so. Mhm. Und es sind dann meistens nur so Nebenszenen, die überhaupt nicht wichtig sind, sondern die halt einfach nur halt, dass ich eine Schlaufe schaffe oder irgendwas so, wo ich mir denke, okay, mit dieser Kritik kann ich gut umgehen.
Ja.
Wenn das Hauptthema empfunden wird, dass sich Leute nicht negativ davon betroffen fühlen, sondern mir eben mitteilen, dass es achtsam behandelt wurde, dann bin ich zufrieden und bin ich erleichtert. Weil ich, wie du sagtest, eine gute Stimmung verbreiten will.
Ja.
Und niemanden in Angst und Schrecken versetzen.
Aber ich finde deinen Umgang mit Rezensionen voll schön. Also, das.
Ja, also nicht immer so. Also, manchmal ist es teilweise dann so, ein Stern, oh mein Gott, was ist passiert? Und dann wirklich im Regelfall ist es so, hä?
Ja.
Was ist das jetzt irgendwie?
Aber du kannst dann darüber lachen, oder?
Bei manchen Sachen schon. Also bei dieser einen Szene, wo jetzt wirklich, wo ich einfach eine Szene mit den Kindern, die habe ich einfach reingeschrieben. Da habe ich gesagt, mir fällt jetzt eine, wie kann ich eine, ich kann jetzt nicht tausend neue Sachen, so, ihr werdet jetzt im Buch verwurschtet, Ende Gelände. Und dann kommst du so, was passiert nicht. Und schon gar nicht bei Kindern in dem Alter. Ja, genau.
Ja.
Ja, das ist meistens so. Lustig sind auch Rezensionen, wenn das Buch wurde nicht lektoriert und meine Lektorin schreibt, das nehme ich jetzt persönlich. Ich versuche es nicht zu lesen.
Die Rezension?
Ja.
Ah, das ist, okay. Das ist ja auch immer eine Entscheidung.
Ja.
Das habe ich mir eigentlich für die Zukunft auch vorgenommen,
aber
schwierig.
Aber das ist, ich kann es kaum durchhalten, ehrlich gesagt.
Ja.
Und manche, die treffen schon. Aber dann denke ich mal, was dauert denn 2-3 Tage? Aber dann geht's schon wieder.
Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht so viele Bücher geschafft zu schreiben.
Das ist das andere. Ja, also. Das stimmt.
Ich weiß nicht. Meinst du, man härtet sich da ab?
Nee. was schon hilft, ich habe es jetzt gesehen, wenn ein Buch besonders erfolgreich ist und so eine negative Rezension untergeht. Also und zwar wirklich, wenn Masse ist hier einfach was hilft. Wenn ich sage, ich habe vielleicht 2 Rezensionen, die mich in Grund und Boden bewerten und wo ich mir denke, was habe ich euch getan? Mhm. Also wo ich so das Gefühl habe, da geht's jemandem nicht gut und der muss es gerade loswerden. Und ich weiß nicht, was ich angestellt habe. War mein Buch nicht achtsam? Habe ich irgendwas getroffen? Es sind meistens nicht die Themen, die dann besprochen werden, sondern es ist, ich kann kein Deutsch, ich schreibe wie ein Erstklässler. Und wo ich mir dann so denke, ja, okay, ich kann, also ich habe jetzt halt aber eine Masse, mehrere hundert andere Rezensionen, die was anderes sagen. Dann geht's. Schwierig ist es bei Büchern, die vielleicht nur eine Nische treffen, die nicht das große Publikum finden. Da wiegt eine einzelne, nicht nur mathematisch, sondern auch persönlich wiegt leider eine negative Rezension unverhältnismäßig schwerer, was sie nicht sollte, aber nur, das ist, glaube ich, leider nur menschlich.
Ja, das stimmt. Ja, also ich wünsche dir, dass du möglichst auswiegende, bestmögliche Rezensionen bekommst, die dich pushen und dich darauf konzentrieren kannst. Ich weiß, das ist so viel leichter gesagt als getan.
Ja,
also, ja ich muss ich auch noch lernen.
Ja.
Aber du hast schon gesagt, ich verliere gerade die Hoffnung, weil du gesagt hast, man kann es nicht lernen.
Ja.
Man muss das Schreiben quasi mehr lieben, dagegen anzukommen.
Das muss man tatsächlich auch sagen. Das ist einfach tagesformabhängig.
Mhm. Wenn mich das an einem Tag erwischt, wo es mir eh gut geht, ich weiß was. Dann habe ich halt das Buch nicht für dich geschrieben. Mhm. Ich kann es nicht ändern. Ich hätte es gern auch für dich geschrieben.
Ja.
Habe ich anscheinend leider nicht.
Wenn es allerdings ein Tag ist, der nicht so positiv ist,
vergisst man es vielleicht auch nicht so schnell.
Das stimmt. Ah, ich hatte übrigens, was ich ganz schön fand, irgendeine Dozentin von irgendeinem Workshop, Honorar-Workshop oder sowas, hatte gesagt, habe ich mir auf ein Sticky Note, deswegen, falls ihr es gerade dieses Slip-Geräusch gehört habt, das war das Sticky Note von meinem Rechner, was ich immer sehe, und da kleben nur zwei. Und eins davon ist, dass Bertolt Brecht angeblich mal gesagt hat, nachdem er in Grund und Boden kritisiert wurde, während seine Kritiker um ihn herum saßen, wie das damals halt so war, meine Herren, natürlich waren das alles Herren, sie haben recht, es geht auch anders, aber so wie ich es gemacht habe, geht es auch.
Das stimmt auch, das ist schön. Das ist sehr schön.
Ja, und es hängt bei mir, dass ich mich immer daran erinnere.
Ich hoffe, ich kann es verinnerlichen.
Du schreibst ja jetzt schon sehr, sehr lange und hast auch sehr viele Bücher self-published. Du hast bestimmt ein paar Tipps für Leute, die self-publishen wollen, oder?
Ja. Also ich stelle tatsächlich fest, Menschen sind sehr unterschiedlich. Und allgemeine Tipps, ich finde es schwierig. Ich kann sagen, was mir wahnsinnig hilft, ist mich vernetzen. Und mit vernetzen meine ich jetzt, da muss jeder den Weg finden, der für einen selber der Richtige ist. Ich persönlich tue mich online wahnsinnig schwer. Mhm. Also für mich ist jede persönliche Begegnung eine Freude. Fällt mir persönlich viel leichter als jede E-Mail und jede Nachricht, die ich schreiben muss, die ich mir dann nach tagelang danach nochmal durchlese und nochmal anschaue. Und alles ist ganz furchtbar. Ich habe schwarz auf weiß vorliegen.
Same.
Also es ist grauenvoll. Ja. Ich weiß aber, dass manche Menschen sagen, ich will niemanden sehen. Oder nicht, ich will niemanden sehen. Ich kann es nicht. Das ist zu anstrengend für mich. Ich fühle mich im Online-Bereich wohler. Wunderbar. Mir persönlich hilft aber trotzdem das Vernetzen. Sei es in Facebook-Gruppen, sei es im Self-Publisher-Verband. Ich bin, mal nur ein bisschen Werbung für die Münchner Schreiberlinge. sich zu umgeben mit Leuten, mit denen man sich austauschen kann. Einerseits die wertvolle Tipps haben, wo gibt's ein Lektorat? Wo hast du das letzte Cover gemacht? Wie funktioniert es mit dem Farbschnitt? Kannst du mir von dem Hörbuchsprecher, dem Verlag, die Nummer geben? Ich würde mich einfach gern melden. Das verkürzt Wege, das macht Sachen weniger anstrengend und es ist anstrengend genug. Wie man es macht, ich persönlich mag den Austausch einfach wahnsinnig gern. Heute hat in eine Autorinnengruppe einen Spruch rein und meinte, jemand von euch muss ein Buch drüber schreiben. Und ich meinte, ich weiß sogar schon, wer was. Genau, ab von den praktischen Tipps und die Vernetzung, die so Kontakte bieten können, ist es für mich auch sehr inspirierend, Gespräche mit anderen zu haben, die mich weiterbringen. Manche sagen ja, für sie ist dieser Partner ChatGPT, mit dem sie sich austauschen können. Da habe ich mir noch keine abschließende Meinung darüber gebildet. Ich brauche den menschlichen Kontakt.
Ja.
Ich plädiere dafür, den vielleicht doch nochmal zu wagen.
Das ist ein wirklich schöner Tipp. Also den hatte ich so auch noch nicht hier im Podcast. Und ich finde das tatsächlich auch sehr wichtig. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, seit ich quasi mehr Menschenumgang pflege und weg von diesen digitalen Netzwerken bin und weniger Social Media mache und dafür mehr persönlich mache, bin ich viel entspannter. Also, und ich finde Dinge einfach nicht mehr so schlimm, die ich lese oder die gesagt werden. Also es ist, was oft finde ich einfach in diesem Alltag fehlt, wenn man ständig digital online unterwegs ist, bei Social Media miteinander spricht, dass man vergisst, dass dahinter eine echte Person ist.
Ja.
Und das ist halt auch das Problem mit so vielen Rezensionen.
Ja.
Also wo halt einfach vergessen wird, da ist ein Mensch hinter.
Ja.
Willst du wirklich diesen Menschen gerade so fertig machen? Und siehst du gar nicht, dass ein Self-Publishing-Buch so viel verdammte Mühe braucht, dass die Person finanziell investiert hat, mental investiert hat, jemanden fürs Cover engagiert hat. Die macht so viele Jobs gleichzeitig, nicht nur schreiben, Marketing. Und da werde ich immer ein bisschen emotional. Und, wenn es gerade um das Thema Rezension geht, also nicht nur persönlich, sondern weil ich das halt an meinen ganzen KundInnen sehe.
Ja, nee, gerade das, was du sagst, es stehen überall Menschen dahinter, es sitzen überall Menschen dahinter.
Ja.
Und das sehe ich auch als größtes Problem, dass es vergessen wird.
Genau.
Oder man, ich weiß es nicht, oder man blendet es aus. Ich weiß es nicht. Und das ist sowas, ich glaube, es schadet nicht, sich das immer wieder bewusst zu machen.
Mm, total. Ja. Es gibt so viele Themen, über die wir stundenlang quatschen könnten, glaube ich. Mein längster Podcast bisher. Müsst ihr durch.
Oh nein.
Und wer es bis hierhin geschafft hat, also gratuliere. Es gibt tatsächlich bei Spotify die Kommentarfunktion und wenn du es bis hierher geschafft hast, dann kannst du vielleicht einen Kommentar da lassen. Das fände ich mal spannend. Was würdest du denn Schreibenden generell empfehlen? Also jetzt nicht nur Self-Publishern, sondern insgesamt Menschen, die schreiben.
Das finde ich auch sehr, sehr schwierig, weil Menschen echt unterschiedlich sind. Aber da würde ich tatsächlich auf einen Rat von einer australischen Autorin zurückgreifen, in deren Schreibgruppe ich drin bin. Und die meinte, entscheide dich. Und zwar quasi, für wen oder was schreibe ich? Und die ist ganz, ganz streng. Sie sagt, du kannst dich entscheiden, Genre zu schreiben. Dann nimm das Cover, nimm die Tropes, halte dich daran, genieße deinen Erfolg. Oder du machst dein Ding. Aber das würde jetzt ich so nicht sagen. Ich milde das jetzt auch ein bisschen ab. Und das ist das Wichtige mit dem, entscheide dich, beklag dich dann nicht. Du hast immer die Möglichkeit.
Mhm.
Und es ist unfair. Das wissen wir alle. Aber im Moment ist die Situation so. Du kannst dein Ding machen. Du wirst deine Leserschaft finden, die das toll findet. Die ist vielleicht nicht so groß. Oder du ziehst es durch, was die Masse will. Und dann musst du auch damit leben, dass deine Kreativität vielleicht zu kurz kommt.
Mhm.
Dieses Zwischending zu finden, sagt sie, behindert viele Prozesse.
Ha. Ja, also ich meine, tun wir ja eigentlich alle, dass wir versuchen, dieses Zwischending zu finden.
Genau, und das ist das, mit dem ich auch immer hadere. Mhm. Aber ich versuche mich, das ist meine Lösung gewesen, für das Zwischending zu entscheiden.
Ah, das finde ich jetzt ein schöner Twist, dass du gar nicht auf sie hörst, aber diesen Tipp hier anbringst.
Weil sie immer so sagt, entscheide dich und steh zu deiner Entscheidung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber das ist doch der Mittelweg auch irgendwo.
Ja.
Also, wenn ich mir bewusst bin, dass ich nicht 100% genretypisch schreibe, wenn ich sag, ich möchte jetzt aber wieder ein Graphic Cover drauf. Ich weiß, das wird jetzt bei Amazon nicht so laufen. Das fand ich jetzt bei meiner letzten Novelle zum Beispiel so. Ich lebe echt gut damit. Ich war wirklich so, wo ich dachte, schau, nee, da bin ich jetzt. Ich will mal wieder ein gezeichnetes Cover. Und es kommt jetzt drauf und ich weiß, das wird nicht so durchmarschieren. Aber mir ist gerade wieder danach.
Das finde ich gut. Ich liebe deine gezeichneten Cover.
Also. Ja, ich mag die auch so gern. Aber wie gesagt, dann kommt wieder dieses so. Und jetzt hätte ich gern mal wieder einen Erfolg.
machen wir das mal wieder so. Aber ich glaube, dieses man darf zu seinen Entscheidungen stehen und man muss nicht daran verzweifeln. Mhm. Das sage ich jetzt an einem guten Tag. Ja, aber ich glaube, da ist viel Wahres dran. Wir wissen das alle. Wir wissen es. Der Umgang damit ist schwierig. Aber ich glaube wirklich, dieses sich bewusst zu machen, was ist meine Entscheidung, die habe ich getroffen und die steht jetzt. Hilft, glaube ich, auch, Sachen abzuhaken, um zum Beispiel ein neues Projekt anzufangen. Nicht daran zu verzweifeln, dass jetzt eines nicht gelaufen ist. Mhm.
Ja, starke Worte. Ich finde aber auch oft, wenn man dann halt eben so, sind das Tipps, sind das Ratschläge? Vielleicht Ratschläge, ja. Also, dass man sich die ja auch selber so gibt, quasi.
Ja, ja. Das ist quasi so meine Motivations.
Ja.
Also ich sage mir das zur Motivation.
Wo finden LeserInnen deine Bücher?
Fast alle Erstveröffentlichungen laufen über Amazon, über Kindle Unlimited und so nach und nach ziehe ich die Bücher ab. Die drei Bücher, über die wir uns heute unterhalten haben, sind mittlerweile alle bei Tolino. Und die Taschenbücher sind fast alle überall erhältlich. Und jetzt muss ich schnell Werbung machen. 5 Dates so. Bis Weihnachten findet man tatsächlich gerade unterschrieben beim Hugendhubel am Stachus in München. Die haben, vielen Dank nochmal an Hugendhubel, tatsächlich das Buch in ihre Weihnachtsauslage unter die queeren Bücher genommen, was mich sehr freut.
Voll schön.
Und ihr könnt es da alle mit Unterschrift kaufen.
Ja, macht das, wenn ihr da wohnt oder wenn ihr extra hinfahren wollt, aus Berlin zum Beispiel. Geht auch. München ist sicher eine schöne Stadt, um da einen Weihnachtsmarkt zu erleben.
Tolle Zugverbindung, stimmt. Weihnachtsmärkte. Genau. Buch am Stachus kaufen und mit dem Buch auf den Christkindlmarkt
gehen. Genau. Und gleichzeitig lesen und Glühwein trinken.
Genau.
Oder Apfelpunsch.
Und das eine oder andere Hörbuch gibt's mittlerweile auch. Und eines kommt noch. Nee, es kommt jetzt nächstes Jahr. Genau. Also im Zweifel kann man auch noch langsam anfangen zu hören.
Sehr schön. Lilly, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem auch den Weg zu mir. Es ist schön, mal wieder persönlich zu quatschen, generell, aber vor allem mit dir. Also das letzte Mal, dass wir persönlich gequatscht haben, ist noch gar nicht passiert. Aber aber ich meinte eigentlich das Telefonat. Ja, das freut mich sehr, dich hier zu haben.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, tolle Themen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du mich eingeladen hast, dass wir meine Bücher besprechen konnten. Und über das eine oder andere Thema ja auch noch gekommen sind. Wirklich sehr viel Spaß gemacht und ist nicht selbstverständlich, dass ich mich jetzt zu dir ins Arbeitszimmer sitzen darf.
mein professionelles Podcaststudio.
So, das wollte ich sagen. Ja, das wollte ich sagen.
Mit meinem schönen Wäscheständer mit einer Decke darüber zwischen uns, damit sich unsere Mikrofone nicht stören.
Ich bin total begeistert.
Danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, entweder frohe Festtage oder viel Kraft dafür, je nachdem, was ihr gerade braucht, nimmt es euch mit. Und gemütliche Lesestunden, kreative Schreibstunden. Schreibt gut, mach's gut. Ciao.